Vielleicht ist das Russland militärisch noch viel zu stark, dass man da nichts riskieren will. Denn die militärische Macht zu zeigen, das tut man ja überall auf der Welt, dass man an allen möglichen Orten präsent ist. Und der Ukraine-Konflikt war noch gar nicht da. Da hat man sich um das Russland aufgestellt, um zu demonstrieren, dass man eben Macht hat und dass man Raketenschilder dort stationiert, die woanders hin, die in den Nahen Osten gerichtet sein sollen, aber darüber genauso reichen könnten. Und ja, mit dem Wirtschaftskrieg, das fällt mir jetzt noch ein, vielleicht kommt es wieder.
Also es findet die ganze Zeit über schon und ganz unabhängig vom Fall Ukraine. Das
jetzt wird mir erstmal wieder eingefallen. Bei dem Wirtschaftskrieg will man vielleicht auch zeigen, wer ein Sagen hat und dass man auf der Welt eben ein Sagen hat, vielleicht Russland noch dazu in die Knie zwingt, und so, um zu demonstrieren, wie stark man ist und dass sie alle Staaten da unterzuordnen haben und mitzumachen haben.
Ich finde, da hat er doch das Argument gesagt, warum der heiße Krieg, der Schießkrieg, keine Alternative zum Wirtschaftskrieg ist, weil da ist eine Atommacht, wo man eben den Schießkrieg nicht so leicht machen kann. Und der Wirtschaftskrieg eben wegen der Abhängigkeit von Russland vom Weltmarkt so gut greift.
Es gibt zwischen dem Endkampf gegen die atomar bewaffnete russische Macht und dem, meinetwegen, dem Beschränken auf wirtschaftliche Maßnahmen, gibt es 1000 Zwischenschritte. Deswegen ist das Argument, man kann denen nicht militärisch kommen, das ist alles, das ist heikel, weil, was heißt denn denen nicht militärisch kommen? Was ist denn, wenn sie jetzt entscheiden, sie rüsten die Ukraine mit modernster Waffentechnologie aus? Dann haben sie immer noch keinen Atomkrieg gegen Russland geführt. Aber sie haben eine militärische Auseinandersetzung, oder betreiben sie eine militärische Auseinandersetzung, die sie auf sehr viel niedrigerer Stufen leider auch jetzt schon fördern. Also dieses, man kann gegen Russland nicht mit Waffen, das ist nicht so. Da haben sie 40 Jahre lang im Kalten Krieg dran rumgebastelt an der Frage, ist eigentlich ein atomar bewaffneter Gegner ein Kriegsverbot? Und ihre Antwort war, nein. Man muss es nur richtig machen. Natürlich muss man die andere Seite nicht zum Abschießen der ganzen Atomraketen auf amerikanische Städte reizen. Das nicht. Aber Militär hat noch 1000 andere Möglichkeiten zwischen atomarem Endkampf und Nichtstun. Also deswegen ist das Argument, man kann da nicht. Das ist so ganz nicht haltbar. Ansonsten ist so viel ja richtig. Ja, man geht von dem Umstand aus, das ist eine bedeutende Macht und die kann man so einfach auch nicht wegpusten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, es findet eine beständige Demontage des militärischen Werts der Russen statt. Da gehört ja hin das erwähnte Raketenabwehr in Polen und Rumänien und so weiter. Ja, wenn man ein paar Atomraketen abfangen kann, dann wird das Kräfteverhältnis von Angriff und Verteidigung schon gleich anders. Also tut man's. Man kreist sie ein, man gewinnt Länder, die früher Bündnispartner und Teile der Sowjetunion oder Bündnispartner waren, gewinnt man als NATO-Staaten und stellt Militär an den Grenzen auf. Ja, das ist natürlich ein militärisches Einschnüren. Das ist nicht nichts tun, aber das ist auch nicht gleich schießen. Das ist ein Arbeiten daran, dass die Militärmacht Russland, die es ist, weniger wert ist. Also weniger Handlungsfreiheit hat, weniger militärische Optionen hat und damit auch von denen, die sie handhaben, also von der russischen Staatsführung, weniger frei als Mittel russischer Selbstbehauptung oder russischer Zwecke benutzt werden kann.
Da kann man ja auch an das denken, was der Obama selber gesagt hat, ja, dass er jetzt gesagt hat, er will keinen heißen Krieg. Und das mit dem Wollen ist da, glaube ich, schon ernst. Er will keinen kalten Krieg, genau. Das mit dem Wollen ist da schon ernst zu nehmen, weil den kalten Krieg, den haben sie ja gewollt praktiziert bis an den Punkt des heißen Kriegs fast hinan, mit einem Gegner, der noch ganz anders aufgerüstet war als das Russland heute. Weil sie haben ja schon 20 Jahre von den Bemühungen des Kleinmachen Russlands, der Abrüstungsverhandlungen, wo sie es tatsächlich geschafft haben, denen einen ganzen Teil von ihren Machtmitteln abzukaufen. Und daran merkt man, glaube ich, schon, dass jedenfalls der Punkt, Russland besetzt die Ukraine und mischt in der Russland besetzt die Krim und mischt in der Ukraine mit, für die jetzt nicht der Punkt ist, wo sie sagen, das ist der Übergang, wo man sagt, zum tatsächlichen Einsatz von Gewaltmitteln, das ist es dem Westen nicht wert, aber es ist es im Westen in jedem Fall wert, mit den Wirtschaftssanktionen den Gegner zu schwächen. Und da ja auch einige eigenen Risiken in puncto, wie es mit dem amerikanischen oder hauptsächlich mit dem europäischen Wirtschaftswachstum dann ausschaut.
Das Stichwort kein neuer kalter Krieg, ja, hat zwei Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, der Respekt und die Ehre des großen Feindes, um den man nicht rumkommt, gegen den man also bloß einen an die Zähne bewaffneten Waffenstillstand hinbringt, der 40 Jahre gehalten hat. Von 1945 bis 90, grob. Die Seite, der alte Feind ist es nicht mehr. Dazu gehört auch, man stellt sich gar nicht mehr von gleich zu gleich zu dem anderen Bösen, sondern man stellt sich von Anfang an drüber. Wenn die Sprüche machen wie, Russland muss für seine Völkerrechtsverletzung einen Preis bezahlen, ja, so reden die, dann hat es gleich den Charakter, wir sind die Richter, die sind die Gerichteten. Wir sind die Wächter der Ordnung, die sind die Beaufsichtigten. Und Russland soll sich gefälligst in die Rolle des Beaufsichtigten, was es nicht tut, fügen. Also da stehen die stehen da ganz anders dazu. Das hat aber nach der anderen Seite, kein neuer kalter Krieg, auch den Ton. Es ist oder soll jedenfalls, bis auf Weiteres jedenfalls, nicht sein, die Auseinandersetzung auf Sein und Nichtsein. So, und da ist jetzt, und zwar gerade gegenüber einem Land, das ja gar nicht mehr der Systemgegner, die ganz unvergleichliche Ausnahme sein will, sondern ein Land, das in der von den Amis dominierten kapitalistischen Weltwirtschaft mitmachen will, dem Land gegenüber ist die Idee mit dem Wirtschaftskrieg erstmal die für die jetzige Lage von den Akteuren offenbar für zweckmäßig befundenste Weise der Schädigung. Man trifft es bei was doch eigentlich sein Programm ist.
Du hast doch ausgeführt, dass die Sanktionsregime ihren Wirtschaften einiges zumuten. Mich würde der Aspekt noch interessieren, sie muten doch auch in ihrem Weltgeld einiges zu. Sie haben doch eigentlich den Anspruch, dass es universelles Zugriffsmittel sein soll und schließen jetzt eine ganz wichtige Macht, die immerhin im UN-Sicherheitsrat ist, Mitglied ist, aus. Also sie kriegen kein Geld mehr, kein Kredit. Vom Dollar oder Euro werden sie ja ausgeschlossen. Und das ist ja nochmal eine andere Qualität wie jetzt beim Iran.
Die andere Qualität ist erstmal das Gewicht des Gegners. Ja, absolut. Absolut.
Und da findet doch eine Beschädigung ihres Anspruchs, den sie selber untergraben eigentlich, den Ausstand.
Ja, auch das ist nicht zu leugnen. Das ist auch der Widerspruch des Wirtschaftskriegs, was du sagst. Nämlich, Euro und Dollar sind die Weltgelder. Das heißt, die ganze Welt steht ihnen zur Verfügung und jeder in der Welt, der die in der Hand hat, soll damit was anstellen können, kapitalistisch. Er soll damit Geschäfte machen können. Und jetzt heißt es, es kommt gar nicht darauf an, dass man Dollar und Euro in der Hand hat, sondern es kommt darauf an, dass man die nicht in der falschen Nation in der Hand hat. Das beschränkt die Benutzung der Währungen. Das beschränkt ihre Universalität. Und es ist schon die Frage, ob man ein Land vom Kaliber Russlands ausschließen kann aus dem Weltgeschäftsgang, ohne selber die Universalität dieser Weltgelder, die ja auf der Benutzung der ganzen Welt beruhen, zu beschädigen. Was ja umgekehrt von den Bekämpften her, die sind ja bemüht, möglichst viel Geschäft jetzt ohne Euro und Dollar abzuwickeln. Die sind bemüht, mit den Chinesen jetzt einen direkten Austausch der Währungen anzufangen. Und es auch noch mit anderen, mit Brasilien, also anderen BRICS-Staaten. Ja, wenn die das erfolgreich machen oder wenn die sich auch über Unkosten und Nachteile hinweg aus politischen Gründen dazu entscheiden, wird tatsächlich durch die Kriegführung die Rolle von Euro und Dollar in der Welt untergraben. Mindestens eingeschränkt. Und ja, das trauen die sich halt zu. Das Risiko, dass man diese Entwicklung solizitiert, auslöst, das steckt da absolut drin. Der Gedanke ist völlig richtig. Trauen die sich zu und sagen, das ist jetzt wichtig genug, die Machtprobe jetzt anzuzetteln und ja, man begibt sich in den Kampf. Wie der weitergeht, wird man sehen. Die Merkel ist ja immer auf dem Standpunkt, in 4 Wochen tun wir die Sanktionen wieder abschaffen. Wenn Russland endlich nachgegeben und irgendwie einer Regelung zugestimmt hat, die wir wollen oder der wir zustimmen können. Die haben alle, man merkt auch, haben sie noch ein bisschen den Gedanken, das soll alles auch noch den Charakter Schuss vor den Bug haben. Ja, so im Sinn von, man will die Schädigung dann am liebsten gar nicht bis zur wirklichen Schädigung, sondern bloß zur Einsicht in die drohende Schädigung und zu kooperativen Lösungen von der russischen Seite, also zu Nachgeben einsetzen. Also man will sie bloß so weit einsetzen, dass sie bloß dazu führt. Ob sie damit durchkommt, das muss man sehen. Jetzt haben sie sich erstmal auf die Schiene dieses Kampfes begeben.
Ja. Also was Sie jetzt gesagt haben, da wird sehr viel diskutiert in der russischen Presse. Ach. Und das werden Sie vielleicht versuchen, ich weiß nicht, also ob es dann zu etwas eine Alternative gäbe zu den Wirtschaftsaktionen und weiß ich nicht, aber ich glaube, sie werden die Russen nicht in die Knie bringen. Also die Russen lassen sich nicht so schnell da.
Ja.
Also einfach aus.
Auch so muss man.
Aus Trägheit.
Ja. Auch da muss man sagen.
Der ja. Russen ist kühn und der traut sich, also ganz kühne Lösungen, ja. Die keiner erwartet. Das kann passieren, erstens. Aber da, ich wollte nur was anderes sagen eigentlich. Also was eine wirkliche Schädigung sein kann, ist, in Russland gibt es einen sehr starken Anti-Amerikanismus und auch anti-europäische Stimmungen. Und in der letzten Zeit lese ich sehr viel im russischen Internet, dass diese Stimmungen immer größer werden und der Hass wächst, auch in der Bevölkerung.
Gegen
Europa und Amerika.
Ach, anti-amerikanisch, ja. Ja, okay, verstehe ich, ja.
Und das wächst sehr, sehr stark und also wirklich, und wenn jetzt heißt, dass 85% der Russen Putin unterstützen, dass diese 85% dann auch also diese anti-amerikanische, anti-europäische Stimmung haben und das wird also noch lange nachhalten. Auch wenn wir Wirtschaftskrieg, also da mit den Wirtschaftsaktionen zu Ende ist und es zu keinem kalten Krieg kommt oder zu keinem heißen Krieg. einfach zwischenmenschliche Beziehungen und die einfach die Einstellung von den Russen, von einfachen Bevölkerung gegenüber Europa.
Ja, zwei Sachen sind da angesprochen. Das eine ist die Sache mit dem Russland wird nicht nachgeben. Ja, was haben wir vor uns? Erstmal haben wir vor uns, ja, auch Russland nimmt diesen Kampf auf. Russland zeigt sich unbeeindruckt, zeigt sich nicht erschreckt oder quasi wird nicht nachgiebig wegen der Sanktionen, sondern verhängt Gegensanktionen. Das ist schon das Bekenntnis, okay, das ist ein Kampf, dann führen wir ihn. Da muss man erstmal sehen, wie weit die Schädigung weltwirtschaftlich geht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite und überhaupt.
Aber letztlich ist es ja so, dass wir eigentlich nicht sagen wollten, Prognosen machen, wen die ganze Angelegenheit mehr schädigt und wer da die erfolgreichere Strategie fährt. Sondern man wollte doch daran klar machen, was die Amerikaner bereit sind, um die Europäer aufs Spiel zu setzen. Man kann es umgedreht auch über Russland sagen, dass es auf seinen Anspruch besteht und deshalb mit Sanktionen antwortet, die auch wieder negative Auswirkungen auf Russland haben. Und dann kann man umgedreht auch nämlich nochmal weitermachen und das die ganze Seite der Westen ja auch wieder so beantwortet. Die Versuche von Russland, die Sanktionen zu umgehen und mit Südamerika Handel zu treiben, was dann wieder den Westen schädigt, dass sich der Westen dann schon wieder neue Sachen überlegt, was man dagegen tun könnte. Also wo man doch merkt, also mehr auf was man hinaus will, da stehen zwei Mächte gegeneinander und mit der Offensive des Westens, dem Russland seine Rolle zuzuweisen, dass der Westen da ernst macht, Russen halten dagegen und der Westen gibt nicht nach. Also das ist ja immer imperialistische Auseinandersetzung, sich handelt, wo es keine gute Sache ist, wenn man sich auf die eine oder andere Seite schlägt und schon gleich irgendwie keine passende, also irgendwie eine komische Kritik ist, wenn man sagt, um am Ende schädigt es die. Das kann man am Ende dazu sagen, dass es sie selber
schädigt. Sie selber schädigt?
Ja.
Das war jetzt Ihr Argument gerade.
Es war insofern drin, weil ja gesagt worden ist, der Putin wird nicht nachgeben.
Ja gut, die Sache, ob er wird, ist, geht uns nichts an. Die Zukunft ist die Zukunft. Und was jetzt ist, ist einfach, Russland nimmt den Kampf auf, hält dagegen. Und jetzt kommt es halt darauf an, wie die Waffen wirken und was die Beteiligten für Schlüsse aus den Schädigungen, die jetzt mal unterwegs sind, ziehen. Das ist, da brauchen wir nicht weiter reden. Es ist ja eh, also insofern war der Beitrag jetzt ja auch wichtig. Es geht hier nicht darum, dass wir einschätzen, wer hier die bessere Strategie hat und wer hier weiterkommt, sondern hier geht es ein bisschen darum zu zeigen, was dann der Kapitalismus selber und gleich auch der internationale, der globale Kapitalismus, was das für ein Machtinstrument ist. Also das war das eine. Und das andere mit der antirussischen, mit der antieuropäischen, antiamerikanischen Stimmung. Da muss man sagen, das ist halt das Unglück mit den Völkern. Sie folgen einfach ihren Führungen in jedem Scheiß. In dem Fall haben wir schön vor uns, es ist der Konflikt, der bei den Bürgern die Feindschaft schürt. Nicht die Feindschaft, die den Konflikt schürt. Erst kommt der Konflikt und weil dann eben Europa und Amerika gegen was stehen, was in Russland als russisches Recht gilt, werden immer mehr Leute in Russland antieuropäisch. In Deutschland ist es nicht anders. Da war am Anfang die ganze Ukraine-Geschichte sehr unpopulär. Die Bürger haben gesagt, was haben wir da hinten überhaupt verloren und ist das überhaupt so wichtig mit der Ukraine? Und es gab viele, die haben auch gesagt, hätte man nicht auf russische Empfindlichkeiten mehr Rücksicht nehmen müssen und so zu. Gut, das ging ein paar Wochen ins Land. Dann gab es auch Zeitungsartikel, die sagen, was in Deutschland ein Land von Putin verstehen. Ja, also, und je länger der Konflikt dauert und je mehr Konsequenzen gezogen werden, einerseits NATO-mäßig, andererseits wirtschaftskriegsmäßig, umso mehr Bürger finden sich in Umfragen, die sagen, sie fürchten Putin und verlieren jetzt alles Verständnis. Die Völker sind halt blöd genug. Wenn sie nicht selbstständig sich Gedanken machen, dann machen sie sich immer die Gedanken der Herrschenden. Und wenn die Herrschenden feindselig werden gegeneinander, dann werden es die Völker im Gefolge. Deswegen wäre es ja so wichtig, dass sich die Leute Oppositionelle andere Gedanken machen, in Russland wie hier.
Ja, sie machen sich schon andere Gedanken in Russland, aber sie kommen nicht durch.
Ja, gut, jetzt das andere. Da geht es ihnen wie uns. Wollen wir noch substanzielle Fragen besprechen oder wollen wir es zum Plaudern übergehen lassen, dann aber nicht in dieser Form? Also es gibt keine ernsten Fragen mehr, oder? Oder ernsten Argumente. Dann lassen wir es gut sein, ja?